Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zu Beginn der Predigt heute aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2 lesen, und zwar ab Vers 4. 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Soweit dieser Abschnitt aus dem Wort Gottes. Liebe Geschwister, wir wollen heute gleich in das Thema einsteigen und uns direkt mit einer der vielleicht ungewöhnlichsten Formulierungen, die es im Neuen Testament überhaupt gibt, beschäftigen. Nämlich dem Begriff der lebendigen Steine. Sind Steine nicht an sich das Toteste, was man sich überhaupt vorstellen kann? Ist das nicht so, wenn wir uns über Steine Gedanken machen, dass wir alles andere im Sinn haben, außer etwas Lebendiges? Steine sind doch an sich der Inbegriff des Todseins. Noch nicht mal viel Wasser findet man darin. Letzten Endes sind sie teilweise, wenn wir sie auf dem Feld irgendwo sehen, sogar das Inbild hässlicher, herumliegender Dinge, die nur Staub anziehen und nichts bringen. Ein Bauer würde sogar sagen, Steine auf dem Feld sind die größten und schlimmsten Arbeitsverhinderer, die er kennt, die er erst aus dem Weg räumen muss, damit er überhaupt sein Feld pflügen kann. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Vielleicht dachte der ein oder andere, wenn man über Steine nachdenkt, an wunderschönen Carrara-Marmor oder schön behauene Statuen, die zwar auch Staub anziehen, aber durchaus doch sehr hübsch sind. Aber im Kern ist auch Carrara-Marmor und die hübsch beschauende Statue doch kalt und tot. Denn der Marmor, den echten, erkennt man sogar daran, dass wenn man ihn anfasst, dass er nun einmal kalt ist, wogegen künstlicher Marmor eben warm ist, weil er aus Plastik ist, aus Kunststoff. So bleibt doch irgendwo Stein immer wieder das Bild und der Inbegriff von kalt und von Tod. Einzig vielleicht, wenn man in der Literatur schaut, entdeckt man wichtige Schutzwälle, die aus Stein besonders wirksam waren. Oder wenn wir auf unsere Häuser schauen, in Deutschland ist das kein Problem, hier ist nahezu jedes Haus aus Stein gebaut. An der Stelle gibt uns der Stein auch wieder etwas Positives, nämlich das Gefühl der Sicherheit, wenn man auf der richtigen Seite davon sitzt. Auf der anderen natürlich nicht. In anderen Ländern ist es etwas schwieriger, da werden nicht so viele Häuser aus Stein gebaut. In den Vororten von Mexiko kennt man sicher keinen Stein, mit dem man ein Haus bauen soll. Da findet man auch keinen dafür. Da kann natürlich für uns das Bild sich wandeln, aber Stein bleibt Stein. Auch die Steine, die wir hier verbauen in unserem Haus, im Kern sind sie tot und kalt. Für Petrus, wenn er in dieser Passage den Begriff Stein verwendet, für ihn symbolisiert der Stein etwas ganz anderes. Denn er redet nicht von toten Steinen, er redet ausnahmslos in dieser Passage von lebenden Steinen. Damit will er ja nicht mehr und nicht weniger ausdrücken, als dass wir alle Christensteine früher einmal tot und kalt waren, als aber wir durch diesen Eckstein Christus zu einem Haus zusammengefügt wurden und zum Leben gekommen sind, so wie es zum Beispiel Johannes 5, Vers 24 auch klar sagt. Dort heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, den er gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Vielleicht war es genau gerade dieses Bild, das er vor Augen hatte. Diese lebendigen Steine sind also Steine, die einmal tot waren, die nun aber Gott zu einem Gebilde zusammengestellt hat, zu einem Haus. Und dieses Haus ist gegründet worden von und durch Christus, der lebendige Eckstein ist. Vielleicht ist der Begriff Eckstein nicht für alle ein stehender und bekannter Begriff. Aber letzten Endes ist der Eckstein in einem Haus der Stein, der im Hausbau verwendet wird, um die meiste Last in diesem Haus zu tragen. Auf dem sozusagen die größte und stärkste Last liegt, wurde in der Regel an die Ecke zwischen zwei Wänden eingebaut, weil man wusste, dass darauf das Haus lastet. Deshalb war es logisch, dass man Ecksteine immer sorgfältig aussuchte. Sehr oft hatten sie früher auch die Funktion, dass sie das Grundstück abgrenzten und damit die äußerste Ecke darstellten und sozusagen anzeigten, was gehört noch zu dem Grundstück und zu dem Haus und was gehört nicht mehr zu dem Haus. Sozusagen als äußerste Ecke des eigenen Reiches. Um das einmal in Anführungszeichen zu sagen. All diese Bilder passen sehr gut auf unseren Heiland Jesus, den Sohn Gottes. Auch er hat die meiste Last von uns allen, ja sogar alle Last von uns getragen. Und deshalb ist er ein guter Eckstein für unser Haus. Und er selbst definiert ja auch in seinem Wort, dass jemand, der außerhalb von ihm steht, nicht gerettet werden kann und nicht gerettet ist, so wie wir es in Johannes 14 lesen. Ein Eckstein ist also ein hervorragendes Bild für Jesus. Und die Steine, die an ihm aus- und aufgerichtet wurden, das sind die lebendigen Steine. Man kann das ja sehr schnell auch vergleichen mit dem Bild, das Jesus einmal verwendet hat für die Reben und für den Weinstock. Wenn man die Reben von dem Weinstock trennt, dann sind sie tot und sie verfaulen und sie können nichts tun. Und genauso ist es auch in diesem Haus, wenn die Steine nicht an diesem Eckstein ausgerichtet sind, naja, dann sind sie irgendwo außerhalb. Dann sind sie noch tote Steine. Lebend und lebendig werden sie dadurch, dass sie eben in dieses Haus des Ecksteins eingefügt werden. Lebenskraft bekommt man eben erst durch Christus. Und lebendige Steine wird man eben dann auch nur durch den lebendigen Eckstein. In einer einem Blick auf den Namen von Petrus, es ist sogar eine ganz nette Fügung, dass Petrus selbst dieses Bild in seinem Brief von dem Eckstein benutzt. Denn Petrus wird ja selbst von Jesus als der Fels beschrieben, an dem die Kirche oder mit dem die Kirche aufgebaut wird. Daraus darf man aber nicht ableiten, dass die Kirche auf Petrus oder an Petrus aufgebaut wird. Er selbst sagt uns ja, dieses Haus steht auf dem Eckstein Christus und nicht auf dem Eckstein Petrus. Es gibt eine Kirche, die römisch-katholische Kirche, die sich darauf beruft, dass die Kirche auf den, wie sie sagt, ersten Papst, auf Petrus aufgebaut ist, weil er nun der Fels sein soll, auf dem die Kirche aufgebaut ist. Unsere Verse, die wir heute betrachten, sagen uns aber etwas anderes. Und es ist schön, dass gerade Petrus darüber redet. Die Kirche ist keineswegs auf einem Menschen aufgebaut. Die Kirche wird keineswegs von Menschen erhalten, sondern allein und ausschließlich durch den lebendigen Eckstein, durch den Fels, der wahrhaft die Kirche gegründet hat, nämlich Christus. Wir lesen auch in unserer Passage, dass die Aussagen über den Eckstein gar keine neue Erkenntnis sind, die die Apostel vielleicht nach der Kreuzigung irgendwann geoffenbart bekommen haben. Nein, wir lesen dort Zitate aus dem Alten Testament. Eines haben wir heute bereits in der Schriftlesung in Psalm 118 berührt. In dem Vers 22 dieses schönen Psalms wird gesagt, dass Christus der Eckstein sein wird, dass Gott selbst einen Eckstein zum Heil aufrichten wird. Aber schauen wir vielleicht noch einmal kurz in diesen Psalm, den wir gelesen haben. Er bezeugt wunderbar die Souveränität Gottes. So wie es in Vers 6 zum Beispiel heißt. Der Herr steht mir bei. Ich fürchte nichts. Was kann ein Mensch mir antun? Da ist keiner, der höhere Macht und Autorität hat, um mir etwas anzutun. Ich stehe auf der Seite Gottes. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Vers 13 lesen wir aber auch, dass wir auch hart gestoßen werden, dass wir geprüft werden. Dass es sogar möglich ist, dass wir fallen sollen. Aber der Herr hilft uns. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr half mir. Der eigentliche Höhepunkt kommt dann, wie erwähnt, setzt ein wie ein Paukenschlag vom Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworfen. Der Stein, das ist der Messias, und die Bauleute sind in diesem Bild die Feinde des Volkes Gottes. Die Feinde des Volkes Gottes, sie hatten diesen Stein verworfen. Der wird nun zum Eckstein. Und der Psalm ist damit auch ein Heilswort an Israel, an das Volk Gottes. Dieser Psalm, der wurde in der Regel früher dann gelesen und gesungen, wenn sich das Volk Gottes zum Passafest traf. Und er war in der Regel der Psalm, der als letztes gelesen wurde. Und höchstwahrscheinlich, ohne dass es erwähnt wurde, aber wir müssen davon ausgehen, dass Jesus, als er sich mit seinen Jüngern traf und sie sich in dem Obergemach zum Passafest trafen, damit zum Abendmahl, das er errichtete, dieser Psalm war vermutlich auch der Psalm, der dort gelesen und gesungen wurde. Und in diesem Psalm haben wir eben auch diesen Verweis darauf, dass Gott diesen Eckstein aufrichten wird. In dem Abendmahl, wenn wir uns das so vorstellen, war es ja eine wunderbare Zusammenfügung, dass eben dieser Eckstein Jesus mit den Jüngern selbst zusammen saß und dieses Wort dann auf sich selbst vorliest. Aber ein weiterer Hinweis sei mir noch gestattet, denn in Jesaja 28, auch aus diesem Abschnitt, wird hier in 1. Petrus 2 ja zitiert. In Jesaja 28 wird dieser Eckstein ein klein wenig anders beschrieben. Denn in Jesaja 28 ist der verstoßene Eckstein als Gerichtswort an Israel zu verstehen. Weil sie sich vom Wort Gottes gelöst hatten und sich so viele eigene Satzungen gemacht hatten. Und so, dass sie nur noch diese Extra-Regelung und Satzung über Satzung im Kopf hatten. Ihr Trachten und ihr Ausstrecken war nur auf Extra-Regeln, die aufgestellt waren, ausgerichtet. Und genau in diesem Sinn hat Jesus das Wort von Jesaja einmal selbst ausgelegt, wie es zum Beispiel in Lukas 20, aber auch noch in Matthäus und in Markus bezeugt wird. Dort sagt uns der Heilige Geist, weil Israel versagt hat und seinen eigenen Eckstein aufgestellt hat, wird das Heil nun zu den Heiden kommen. In Lukas 20, da ist es dieses Beispiel von den Weingärtnern, die den Weinberg des Weingärtners bearbeiten als Knechte und die ihm von diesem Berg nichts abgeben, die die Frucht für sich behalten, so lange, bis er immer wieder andere Boten hinschickt und letzten Endes seinen Sohn, den sie dann auch noch umbringen. Dort heißt es dann, dass nun das Heil auch zu den Heiden kommen wird, dass andere Weingärtner eingesetzt werden, die diesen Weinberg bearbeiten. Und genau in diesem Zusammenhang wird dieser Eckstein erwähnt. Genauso wie er auch in Jesaja 28 ein Gerichtswort für Israel ist. Wir halten also fest, dass der Eckstein einmal ein Heilskennzeichen für das wahre Israel ist. Und gleichzeitig aber auch ein Gerichtsurteil für das falsche Israel. Und ein Heilszeichen für die Heiden. Also für alle, die nicht zu Israel gehören. Zählten. Ein Eckstein, einmal als Heilskennzeichen für Israel und gleichzeitig aber auch als Gerichtsurteil und als Heilszeichen für die Heiden. Lass uns nun noch einmal im Neuen Testament weitergehen und schauen, wie dort noch weiter von dem Eckstein geredet wird. Denn es gibt noch einiges Interessantes zu entdecken. Neben den zwei Evangelien, die auch vom Weingärtner und den bösen Knechten berichten, gibt es noch zwei andere wichtige Stellen, die sich mit dem Eckstein beschäftigen. Einmal ist es Apostelgeschichte 4. Wer mag, kann es auch gerne aufschlagen. Das sind nur zwei Verse, die wir anschauen. Apostelgeschichte 4, die Verse 11 und 12. Ich lese uns erst einmal den Text und dann sage ich uns noch ein Wort dazu. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verschmäht wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. Das Beachtliche an Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12, also in dieser Predigt von Johannes und Petrus vor dem Hohen Rat, ist, dass dieser verworfene Eckstein als das einzige Heil beschrieben wird. Hier stehen die Apostel des Neuen Testaments wegen dieses Ecksteins als Feinde vor den Juden und vor dem Hohen Rat. Sie sagen den Juden, die sie umgeben, hier klipp und klar: Bei euch, da ist kein Heil mehr zu finden. Ihr habt Jesus kreuzigen lassen und damit den Stein verworfen. Deshalb ist nicht in Israel, sondern in Jesus das einzige und alleinige Heil zu finden. Da ist kein anderes Heil mehr. Kommen wir nun zu der letzten Stelle, die wir in diesem Zusammenhang betrachten wollen. Wir finden sie in Epheser Kapitel 2. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen wunderbaren Kapitel auch gerne mitlesen. Epheser 2, ich lese einmal ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr miterbaut werdet zu der Behausung Gottes im Geist. Keine ganz so einfache Stelle. Dennoch eine sehr wichtige Stelle, die auch eben diesen Eckstein Christus im Blick hat. Über alles, was wir bisher gehört haben, geht Paulus hier noch ein klein wenig hinaus. Gericht über Israel hatten wir gehört. Heil für alle Völker in Christus, ja, das haben wir auch gehört. Aber da gibt es noch etwas. Alle, die an Christus glauben, sind Gottes Hausgenossen. Er fügt alle in einem Bau zusammen. Und wie wird dieser Bau nun beschrieben? Dieser Bau wird beschrieben als der Tempel, der aus den Heiligen besteht. Das ist der neue Tempel. Ein Tempel, der nicht mehr toter Stein war wie früher. Das ist der letzte, der definitive Tempel, der aufgebaut werden sollte. Und der auch dadurch immer weiter aufgebaut wird, dass neue, lebendige Steine in diesen Tempel hineingefügt werden. Selbst Christus ist dieser Tempel, der abgerissen wurde. Und als er am dritten Tage auferstanden ist, auferstand zu einem Tempel, der nicht mehr vergeht. Einem Tempel mit dem Eckstein Christus und den lebendigen Steinen um ihn herum. Manche Christen erwarten einen dritten Tempel, der irgendwann in der Zukunft wieder aufgebaut wird. Aber der Tempel, den Jesus aufgebaut hat, der besteht bereits. Die Verheißungen eines neuen Tempels sind erfüllt. Er selbst ist der Tempel und wir mit ihm. So als sei das notwendig, ergänzt Paulus in Epheser 2, Vers 22, dass all dies natürlich im Heiligen Geist geschieht. Also eben nicht mit echten Steinen, sondern ausschließlich im Geist. Die Opfer, die dort gebracht werden, sind Opfer im Geist. Sie sind keine Opfer mit echten Tieren. Das vollkommene Opfer, Christus, war ja bereits geopfert und ist ja bereits geopfert. Also ist dieser Tempeldienst geistlicher Tempeldienst. Kommen wir nun zum Abschluss noch einmal auf unsere Passage zurück. Unseren Text hier im 1. Petrusbrief ab Vers 4. Zunächst einmal wollen wir in den Vers 5 schauen. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Vielleicht können wir jetzt mit diesem Tempel im Sinn dieses heilige Priestertum gut verstehen. Dieses heilige Priestertum, das ja für jeden Christen gilt. Vielleicht können wir jetzt auch diese geistlichen Opfer gut verstehen. Es ist auch logisch, dass in einem geistlichen Tempel geistliche Opfer gebracht werden. Da sie ja aus dem Tempel kommen, der auf dem Eckstein auf Christus selbst gegründet ist. Gehen wir weiter einmal zu den Versen 7 und 8 in unserem Abschnitt. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß wozu sie auch bestimmt sind. Ich möchte die Verse 7 und 8 hier in unserer Betrachtung nur streifen. Sicherlich lassen sie noch einiges an Tiefe zu, aber wir haben ja auch die zitierten Verse bereits betrachtet. Die Ungläubigen, und hier werden sie wirklich so genannt. Es gibt wenige Stellen, an denen Ungläubige genannt werden. Aber an dieser Stelle werden sie nun wirklich Ungläubige genannt. Für die Ungläubigen ist Christus ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm. Aber warum? Warum stoßen sich die Ungläubigen an Christus? In Vers 9 stehen dafür ganz bedauerliche Worte. Nämlich, weil sie dazu gesetzt sind. Weil sie dazu gesetzt sind. Die einen sind zum Heil auserwählt und die anderen sind zum Unglauben gesetzt. Gott wollte die einen Menschen in seinem Tempel haben und die anderen eben nicht. Er hat es so verfügt. Wenn man diesen Sachverhalt in theologische Begriffe und Worte fassen will, dann haben wir es hier mit der doppelten Prädestination zu tun. Mit einer doppelten Vorherbestimmung. Die einen werden erwählt und sind Teil des geistigen Tempels, die anderen sind zum Unglauben gesetzt. Sie glauben nicht, weil sie nicht glauben können. Ich möchte das gar nicht beurteilen, sondern ich lese das mehr ab und akzeptiere es, so bedauerlich es an manchen Stellen ist, aber auch so frohmachend die Botschaft für diejenigen ist, die im Tempel sind. Ich denke, es steht uns gar nicht zu, uns über das Wort Gottes zu stellen, auch wenn wir es an manchen Stellen vielleicht nicht sympathisch finden. Ein Mensch weiß während seines Lebens eigentlich nie wirklich, ob er nicht glauben kann, wenn wir diese Frage einmal aufgreifen wollen. Wenn es ihm einmal gelingt, dann war er sicher nicht zum Unglauben gesetzt. Wenn er einmal Christus erkennt, wie er da auf Golgatha für ihn gestorben ist, dann ist sicher klar, dass er nicht zum Unglauben gesetzt war. Aber über dieses Thema werden wir sicher auch noch einiges in der Betrachtung von Römer 9 auf der Gemeindefreizeit dann hören. Deshalb lasst uns dieses Thema hier auch nur kurz streifen und dann alles Weitere dazu dann auf die Gemeindefreizeit verlagern. Lasst uns nun weitergehen zu dem Vers 10. Denn auch dort gibt es noch etwas, was vielleicht nicht ganz eingängig ist, wenn man es liest. Dort heißt es, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und dann noch einmal weiter, euch, die ihr einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ich möchte zunächst auf diese Formulierung nicht ein Volk eingehen. Das ist eigentlich ein technischer Begriff, ein technischer Term, eine Bezeichnung für alle, die nicht zu Israel gehörten. Alle diejenigen waren bezeichnet als nicht ein Volk. Vielleicht, wenn wir das hier lesen, ist es uns nicht ganz logisch, was nicht ein Volk bedeutet. Aber gemeint waren damit alle diejenigen, die außerhalb des Volkes Israel standen. Sie hatten keinen Anspruch auf das Heil und keine besondere Führung Gottes als ausgesondertes Volk, dem er sich offenbarte. Die nicht ein Volk waren in der Finsternis. Und dennoch wurden ihnen, zum Beispiel in Hosea 2, auch mit den gleichen Worten Trost zugesprochen. Dort heißt es auch, dass aus nicht ein Volk werden wird. Also aus dem, was nicht zu dem Volk Gottes gehört, wird eben Volk Gottes gemacht. Und dies ist nun einmal und endgültig mit Christus geschehen. Alle Völker sind in Christus begnadigt worden. Und Gottes Volk hat nur eine Wurzel, nur eine Grundlage. Und das ist dieser Eckstein. Lass uns beten und flehen, dass Gott noch viele Menschen erweckt und vom Tode zum Leben hinüberführt und sie einfügt als lebendige Steine in sein Haus, in seinen Tempel. Lass uns beten, dass er seine Gemeinde Stein um Stein weiter sichtbar macht und uns mit festem Mörtel mit Christus verbindet, auf dass wir ihm immer mehr gleichen. Amen.